Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Barbara Schmidt-Matern. Willkommen zu dieser Sendung zu später Stunde. Die Alternative für Deutschland steht erneut unter Spionageverdacht. Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Und es ist ausgerechnet der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, der da schon wieder im Zentrum der Vorwürfe steht. Erst ging es um Propaganda für und Geldflüsse aus Russland, jetzt also um Spionage im Auftrag chinesischer Geheimdienste. Ausführliche Informationen gleich zu Beginn der Sendung. Großbritannien will in Zukunft irregulär eingereiste Asylbewerberinnen und Bewerber nach Ruanda ausfliegen. Vergangene Nacht fiel die Entscheidung im britischen Parlament nach monatelangem Gezänk und Hin und Her. Rückt Großbritannien damit noch mehr ab von Europa? Fragen gleich an Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland haben Angst vor der Zukunft. Eines der Ergebnisse der neuen Studie des Bildungs- und Jugendforschers Klaus Horrellmann.
Während der Corona-Pandemie haben diese jungen Leute erlebt, dass sie ein Ohnmachtsgefühl hatten. Sie konnten ihre Umwelt nicht beeinflussen. Und das Gefühl setzt sich offensichtlich bis heute fort. Und sie kreiden das der Politik an.
Klaus Horrellmann und mehr zu diesem Thema gegen Ende der Sendung. Zunächst ein Blick auf das Top-Thema in Berlin des heutigen Tages. Ein Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah soll also als Agent für einen chinesischen Geheimdienst Informationen an Peking weitergeleitet haben. Nachdem der Generalbundesanwalt erst gestern drei Deutsche wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen hatte, jetzt also der vierte Fall, die vierten Ermittlungen und wieder im direkten Umfeld des Spitzenpersonals der AfD. Ob Maximilian Krah als Spitzenkandidat für die Europawahl seinen Hut nehmen muss, will die Partei bis morgen Vormittag klären. Es gilt natürlich erst einmal die Unschuldsvermutung. Krah selbst hat heute Abend schon einmal erklärt, er werde nicht in Sack und Asche gehen. Volker Fintamer berichtet.
Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen in Dresden haben gestern den deutschen Staatsangehörigen Jian G. festgenommen und die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter des Europaparlamentariers und AfD-Spitzenkandidaten für die kommende Wahl zum EU-Parlament, Maximilian Krah. Ihm wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.
Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte wiederholt Informationen aus dem Europäischen Parlament an den Geheimdienst weitergegeben. Wir werfen dem Beschuldigten außerdem vor, chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespielt zu haben,
sagt Ines Peterson, die Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft. Einer der ersten AfD-Politiker, der öffentlich darauf reagierte, war am Morgen der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, der die Festnahme als weiteren Einschüchterungsversuch der politischen Gegner und des Verfassungsschutzes darzustellen versuchte.
Ich persönlich sehe das so, in 7 Wochen ist Wahlkampf. Unser Spitzenkandidat ist Herr Krah. Und der Hinweis jetzt in dieser Angelegenheit, angebliche Spionage, kam vom Verfassungsschutz. Da haben wir unsere einschlägigen Erfahrungen, wie der Verfassungsschutz vorgeht.
Die Pressekonferenz zu Beginn einer jeden Sitzungswoche im Bundestag wird von der AfD live im Internet gestreamt und wurde heute von über 38.000 Zuschauern verfolgt. Und die über 500 Kommentare fallen durchweg positiv aus. Gute Veranstaltung, abgesehen von den Journalisten, wie es in einem davon heißt. Am Nachmittag gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Stellungnahme ab und sprach von einem schwerwiegenden Fall.
Wer einen solchen Mitarbeiter beschäftigt, trägt auch dafür Verantwortung. Dieser Fall muss genauestens aufgeklärt werden. Das ist im Rechtsstaat natürlich Sache der Ermittlungsbehörden und der Justiz. Alle Verbindungen und Hintergründe müssen vollständig aufgeklärt werden.
Deutliche Kritik kam auch von Politikern der Koalition. So verlangt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, dass man sich mit diesem Vorgang auch politisch befassen müsse.
Immer mehr Vorwürfe stehen ja auch im Raum, dass enge Verbindungen zwischen der AfD und zum Beispiel Russland oder auch China bestehen. Damit ist die AfD ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, über das wir sprechen müssen.
Und Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP, erklärte:
Ich will das in aller Klarheit sagen. Wer jetzt noch die AfD unterstützt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass diese Partei Deutschland und Europa massiven Schaden zufügen will. AfD-Politiker sind entgegen ihrer eigenen Verlautbarung eben keine Patrioten.
Dass die Festnahme und die möglichen politischen Weiterungen auch die AfD-Spitze verunsichert haben, zeigte sich am Nachmittag, als die beiden Partei- und Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla vor die Mikrofone traten. Da war von dem Vorwurf der möglichen Inszenierung durch die politischen Gegner nichts mehr zu hören.
Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter hier festgenommen wurde, der Generalbundesanwalt ermittelt. Auch das gilt es erstmal abzuwarten. Herr Kras ist auf dem Weg nach Berlin und wir werden mit ihm gemeinsam weitere Schritte beraten und auch besprechen. Und dann wird es auch spätestens morgen früh dazu von uns eine Stellungnahme geben.
Und darin will die AfD auch bekannt geben, ob sie an ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl festhalten will.
Aus Berlin berichtete Volker Fintermau. Und natürlich erregen die Ermittlungen gegen den Mitarbeiter des Europaparlamentariers Maximilian Krah auch in Brüssel Aufsehen. Das Europaparlament hat umgehend Konsequenzen gezogen, wie Klaus Remme berichtet.
Sofortige Suspendierung. So reagierte das Europäische Parlament auf die Festnahme von Can G., den Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah. Dies aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe. Darüber hinaus wurde die Kooperation mit den verantwortlichen Behörden versichert. Die Nachricht platzte in die letzte Plenumswoche des Parlaments vor den Europawahlen. Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linkspartei und Europaabgeordneter, zum Deutschlandfunk.
Ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass die AfD und Maximilian Krah einsehen, dass Maximilian Krah in diesem Wahlkampf nichts zu suchen hat. Das verlangt tatsächlich der demokratische Wettbewerb. Ich befürchte, dass ansonsten diese schmutzigen Machenschaften der AfD in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen werden. Und er würde uns allen einen Gefallen tun, wenn er sich endlich als Kandidat zurückzieht.
Neben den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen fordert Moritz Körner, Vorsitzender der FDP-Abgeordneten im Parlament.
Das Europäische Parlament muss sofort seine Sicherheitsvorkehrungen verstärken, insbesondere in sicherheitsrelevanten Ausschüssen. Offenbar muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter der AfD nicht zum Sicherheitsrisiko für Europa werden.
Ähnlich klingt es bei Terry Reinke, Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen im Europawahlkampf. Sie forderte parlamentsinterne Ermittlungen. Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, solle sicherstellen, dass Wählerinnen und Wähler noch vor der Abstimmung im Juni über die Ergebnisse informiert werden.
Dass Rechtsextreme wie die AfD den Interessen der Deutschen oder EuropäerInnen dienen, wie sie immer behaupten, dürfte jetzt endgültig bezweifelt werden. Politikerinnen und Politiker, die unsere Demokratie angreifen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
Erst Russland, nun China, meinte Daniel Kaspari, Vorsitzender der Abgeordneten von CDU und CSU, im Europäischen Parlament unter Anspielung auf die Kremlnähe des AfD-Spitzenkandidaten Krah bei der Europawahl.
Ein weiterer Beleg, dass die AfD 0,0 Politik im Interesse Deutschlands macht, sondern im Gegenteil in Teilen strafrechtlich hochrelevante Verbindungen zu Staaten unterhält, die Deutschland ausspionieren und schaden wollen.
Krah sitzt als Abgeordneter im Handelsausschuss des Europaparlaments. Gegenüber dem ZDF hatte sich Krah gegen den Vorwurf häufiger Abwesenheiten im Ausschuss auch mit dem Argument verteidigt, er habe sich durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter vertreten lassen. Ob es sich dabei um den jetzt festgenommenen Can G. handelt, ist unklar.
Deutschlandfunk Europa-Korrespondent Klaus Remme berichtete aus Brüssel. Und was sagt Peking zu den Vorwürfen? Das weiß Benjamin Eisel.
Nach den Festnahmen in Deutschland wegen mutmaßlicher Spionage für China hat die kommunistische Staats- und Parteiführung mit Empörung reagiert. Die Fälle würden aufgebauscht, das sei für jedermann klar ersichtlich, sagte der Sprecher des Außenministeriums Wang Wenbin in Peking. Ziel sei es, China zu verleumden und zu unterdrücken. Es gehe darum, die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik und Europa zu zerstören. Der Sprecher warf Deutschland vor, mit den Vorgängen politische Narrative manipulieren zu wollen. Sein Land mische sich nicht ein und halte sich an Gesetze, so Wang Wenbin. Mit der Ausweitung der Macht und Kontrolle der kommunistischen Partei unter Generalsekretär Xi Jinping sind auch Chinas Geheimdienste und Überwachungsbehörden in den vergangenen Jahren immer mächtiger geworden. Unter anderem setzen sie zunehmend Technologie wie Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz ein. Sie überwachen aber nicht nur Regierungskritiker und Minderheiten wie die Uiguren im eigenen Land. Geheimdienste und Sicherheitsbehörden weltweit weisen seit Jahren auf chinesische Einflussnahme und Spionage im Ausland hin. Auch der deutsche Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst warnen immer wieder vor chinesischen Spionageversuchen in Deutschland.
Aus Peking meldete sich Benjamin Eisel und damit für den Moment so viel zu diesem Thema. Es wird in dieser Sekunde 23.20 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Rishi Sunak wird morgen in Berlin erwartet. Es ist der zweite Besuch des britischen Premierministers seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren. Im Mittelpunkt wird beim Treffen mit dem Bundeskanzler wohl vor allem die Militärhilfe für die Ukraine stehen. Sunak hat ja erst heute Abend in Polen weitere Militärhilfe angekündigt. Aber es wird auch um den Gaza-Krieg gehen und die Asylpolitik dürfte viel Gesprächsstoff bieten, denn erst vergangene Nacht hat das britische Parlament den umstrittenen Plan zur Abschiebung von Migrantinnen und Migranten nach Ruanda gebilligt. Irregulär eingereiste Menschen sollen künftig ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags nach Ruanda abgeschoben werden können. Das ostafrikanische Land wurde dafür als sicheres Drittland von Großbritannien eingestuft. Über eine hoch umstrittene Entscheidung berichtet Christine Heuer.
Es war genau 9 Minuten nach Mitternacht, als das Oberhaus sich ins Unvermeidliche fügte und das Ruanda-Gesetz passieren ließ. Wenige Minuten zuvor hatte als letzter auch der parteilose Lord Anderson seinen Widerstand aufgegeben.
We are in the end game now. We will this week have a law.
Wir werden noch diese Woche ein Gesetz bekommen, das die Abschiebung von Asylsuchenden nach Ruanda vorschreibt.
That is now a fact. And there is nothing more we can do about it.
Vorausgegangen war dem ein historisch langes Ping-Pong zwischen den beiden Kammern des britischen Parlaments. Die Lords hielten das Gesetz, in dem Ruanda kurzerhand zum sicheren Drittstaat erklärt wird, so lange wie möglich auf. Aber jeder wusste, am Ende siegt die gewählte Mehrheit im Unterhaus. Stunden später schalteten Fernsehsender live an den Ärmelkanal, wo wieder 5 Flüchtlinge beim Versuch nach Großbritannien zu gelangen ums Leben gekommen waren. Und in der BBC wurde der für illegale Einwanderung zuständige Staatssekretär befragt, ob es wirklich keine Ausnahmen gibt für die Abschiebung von illegal eingereisten Flüchtlingen nach Ostafrika.
If you're a victim of torture, can you still be removed under this?
Rwanda is a safe country and yes, it will be possible.
Können Folteropfer nach Ruanda fortgeschafft werden? Ruanda ist ein sicherer Staat, also ja. Okay, und was ist mit Opfern von Menschenhändlern?
Understood. Victim of trafficking?
Rwanda is a safe country, Michelle. I'm not going to, you could go through a whole raft of this.
Ganz unenglisch wird die Diskussion über die Ruanda-Politik der Regierung schnell emotional. Das Gesetz spaltet die Briten. Die einen halten es für absichtlich grausam, illegal, unmoralisch und nicht umsetzbar, wie hier die grüne Unterhausabgeordnete Caroline Lucas.
I think this is an act of performative cruelty. I think it's illegal, it's immoral and indeed it is unworkable.
Die anderen wollen mit ihrem Gesetz ein Zeichen setzen, dass die Regierung etwas unternimmt gegen die wachsende Zahl illegaler Einreisen über den Ärmelkanal. Premierminister Rishi Sunak.
Enough is enough. No more prevarication, no more delay.
Keine Ausflüchte mehr und keine Verzögerung. Diese Flüge werden abheben, komme was wolle.
We are ready and these flights will go, come what may.
Sunak hat die ersten Flüge für den Sommer angekündigt. Ob sie zur Regel werden, entscheidet über Erfolg oder Scheitern seiner Politik. Die wenigsten glauben an einen Erfolg. Zur Mehrheit gehört in diesem Fall Englands bekanntester Rechtspopulist Nigel Farage.
Do I believe that in 10 to 12 weeks time there'll be planes taking off with significant numbers of migrants on board? No, I don't.
Werden in 10-12 Wochen Flüge mit einer signifikanten Anzahl von Flüchtlingen abheben? Nein, es wird Gerichtsverhandlungen geben. Kein Mensch wird nach Ruanda müssen. Das Gesetz ist eine einzige Farce.
There will be legal cases. I promise you, not a single person is going to Rwanda. This is a complete charade.
Farage und die äußerste Rechte bei den Tories fordern deshalb, ein noch schärferes Schwert zu führen. Großbritannien, sagen sie, müsse aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen, um eine Flüchtlingspolitik nach eigenem Gusto zu machen.
Informationen aus London von unserer Korrespondentin Christine Heuer. Und nur wenige Stunden, nachdem das Oberhaus des britischen Parlaments für das Abschiebegesetz nach Ruanda gestimmt hat, kamen im Ärmelkanal 5 Menschen zu Tode. Christine Heuer hat es schon erwähnt in ihrem Beitrag, als sie versuchten, mit einem Boot Richtung England überzusetzen. Heute früh wurden die Leichen von 3 Männern, einer Frau und einem 7-jährigen Mädchen gefunden. Aus Paris dazu Caroline Düller.
Laut der Präfektur des Département Pas-de-Calais hat sich das Unglück am frühen Morgen ereignet, als das Kleinboot mit mehr als 110 Menschen an Bord in der Nähe von Vimereux abgelegt hatte, um den Ärmelkanal zu überqueren. Vimereux liegt rund 30 Kilometer südlich von Calais. Wie die Präfektur weitermeldet, soll es zu einer so wörtlich Massenbewegung an Bord gekommen sein, nachdem das Boot zunächst auf eine Sandbank aufgelaufen und dann wieder in See gestochen war. Mindestens 5 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Nach Informationen des Fernsehsenders BFM wurden bisher knapp 50 Menschen in Sicherheit gebracht. Der Zugang zum Strand von Vimereux ist gesperrt. Schon Mitte Januar waren in der Nähe von Vimereux 5 Menschen beim Versuch umgekommen, von dort aus den Ärmelkanal zu überqueren. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP sind seit Jahresbeginn insgesamt 15 Menschen bei diesem Versuch gestorben, mehr als im gesamten letzten Jahr.
Caroline Düller berichtete, das Sterben auch im Ärmelkanal geht also weiter und ob der britische Asylpakt mit Ruanda daran künftig etwas ändern und Leben retten wird. Unter anderem darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Nikolai von Ondarza gesprochen, Leiter der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Vereinigte Königreich. Guten Abend, Herr von Ondarza.
Guten Abend.
Stop the boats, stoppt die Flüchtlingsboote, das ist das erklärte Ziel der regierenden Konservativen. Ein Slogan, den Rishi Sunak ja jetzt im Wahlkampf sogar auf sein Rednerpult kleben lässt. Stoppt denn das neue Gesetz jetzt wirklich die Boote?
Das wird sich natürlich noch zeigen müssen. Was das Gesetz jetzt etabliert hat, ist, dass aus Sicht für britische Offizielle Ruanda als sicherer Drittstaat gilt und damit erstmal gerichtliche Überprüfungsmöglichkeiten aus dem Weg geräumt worden sind, sodass die britische Regierung hofft, möglichst schnell Flüchtlinge nach Ruanda schicken zu können. Ob damit aber tatsächlich auch die Boote gestoppt werden, das ist zu dieser Zeit noch nichts zu sagen.
Da sprechen Sie schon einen ganz heiklen Punkt an. Der oberste Gerichtshof in Großbritannien hatte ja zunächst die Pläne der Regierung gestoppt und erklärt, Ruanda sei eben kein sicheres Land für Geflüchtete. Und daraufhin haben die Tories Ruanda, ja, man kann ruhig sagen, im Schnellverfahren zu einem sicheren Drittstaat erklärt. Könnte denn dieses Gesetz, das ja die Grundlage bildet für die Entscheidung aus der letzten Nacht, könnte dieses Gesetz denn jetzt auch wieder vor Gericht landen?
Es ist relativ wahrscheinlich, dass das Gesetz vor Gericht landet, denn es nimmt schon fast eine Operation an der britischen Gewaltenteilung vor. Denn es sagt nicht, die Kriterien werden geändert, nachdem ein Drittstaat bewertet wird, sondern es sagt einfach, Ruanda soll von allen Offiziellen als sicherer Drittstaat behandelt werden. Und es sind auch keine Klagen mehr zulässig von Flüchtenden dagegen, dass sie nach Ruanda deportiert werden. Und damit wird eigentlich ein Urteil des Gerichtshof einfach für null und nichtig erklärt. Und da gehen viele davon aus, dass zumindest gegen diese sozusagen Klausel an sich noch geklagt wird und natürlich auch noch Wege offen stehen über den Weg des Europäischen Menschengerichtshofs. Und auch da ist eine kritische Frage, inwieweit Großbritannien mit dieser Regelung dann seine völkerrechtlichen Verpflichtungen bricht.
Ich habe es schon angesprochen, Großbritannien steht ja vor Parlamentswahlen in diesem Jahr. Der Termin ist noch offen, aber der Wahlkampf hat längst begonnen. Stand jetzt würden die Tories abgewählt werden und Labour die nächste Regierung stellen. Könnte denn Rishi Sunak mit dem Ruanda-Gesetz das Steuer noch einmal rumreißen?
Das ist die Hoffnung, allerdings wäre der Weg dahin relativ weit. Labour hat gerade einen Vorsprung von, sagen wir, bei den meisten Umfragen über 20%. Und das ist bei dem britischen Mehrheitswahlrecht fast vernichtend. Also die Umfragen würden davon ausgehen, dass mehr als 2/3 der konservativen Abgeordneten unter diesen Bedingungen ihren Sitz verlieren würden. Und das sorgt natürlich für Panik. Und es ist auch deswegen sozusagen die Strategie der Regierung Sunak, weil die Migration und diese Kulturkampfthemen eine der wenigen Bereiche sind, wo die britische Bevölkerung den Konservativen noch mehr zutraut. In allen anderen Fragen, wie beispielsweise wirtschaftlichen Fragen, ist Labour weit vorne. Und damit setzt Rishi Sunak eigentlich fast alles auf diese Karte, um damit noch in einen aus seiner Sicht fast schon verzweifelten Wahlkampf zu ziehen.
Da höre ich Ihren Worten schon an, auch die Formulierung, er setzt alles auf eine Karte, dass diese Strategie aus Ihrer Sicht zum Scheitern verurteilt ist?
Nun, es ist die Frage, ob er damit zumindest ein Stück weit von den Rechtsaußenwählern zurückgewinnen kann. Denn die Konservativen haben nicht nur viele ihrer Wähler von 2019 an Labour verloren, sondern vor allen Dingen auch einige der harten Brexit-Wähler an die sogenannte Reform UK Party, eine Nachfolger der alten UKIP oder Brexit-Partei. Und die sind gerade auch enttäuscht in Fragen der Migrationspolitik. Und einigen dieser Wähler ist die konservative Partei unter Rishi Sunak nicht mehr rechts genug. Und seine Strategie, auch mit diesem Ruanda-Gesetz, zielt darauf ab, zumindest einen Teil dieser Wähler zurückzugewinnen, um damit ein bisschen Boden gut zu machen. Aber zumindest alles, was wir bisher in Umfragen haben, sagt, dass das eigentlich ausreichen könnte, um eine katastrophale Niederlage abzuwenden, aber nicht unbedingt, um weiter Regierungschef zu bleiben.
Mhm. Dazu passt ja auch, dass nicht nur Rechtspopulisten in Großbritannien, sondern auch der rechte Flügel der Tories sogar fordern, Großbritannien müsse aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen. Was würde das denn für den Rechtsstaat in Großbritannien bedeuten?
Das ist schon eine Forderung, die relativ lange von, ich sag mal, dem Rechtsaußenflügel der konservativen Partei erhoben wird, kam auch immer mal wieder in der Brexit-Debatte auf. Aber bisher haben britische Staats- und Regierungschefs, auch Boris Johnson, davor zurückgeschreckt. Denn die Europäische Menschenrechtskonvention ist in Großbritannien tief verankert, auch beispielsweise beim Friedensprozess in Nordirland. Und all das müsste man aus der ja ungeschriebenen Verfassung heraus operieren. Aber auch Rishi Sunak sagt ganz deutlich zu seinem Ruanda-Gesetz, er wird es nicht erlauben, dass Foreign Courts, also ausländische Gerichte, die britische Regierung noch stoppen. Und im Gesetz ist verankert, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die britische Regierung stoppen wolle, dann könnte da ein Minister das übergehen und sagen, es wird trotzdem deportiert. Das heißt also, bereits unter diesem Gesetz ist fast ein Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorprogrammiert, der aber wahrscheinlich erst kommen würde in der nächsten Legislaturperiode. Also nur dann, wenn Rishi Sunak wiedergewählt werden wird.
Mhm. Sie haben selber Sunak schon zitiert mit seiner Aussage oder seinem Wording ausländischer Gerichtshof. Mehr Distanz zum Kontinent, zu Europa geht ja eigentlich kaum noch. Rückt die Tory-Regierung, rückt Großbritannien da von der Haltung her einfach noch weiter weg von Europa?
Das kann man insgesamt eigentlich nicht sagen. Rishi Sunak stand in seinem jetzt fast anderthalbjährigen Amtszeit eigentlich dafür, die Beziehungen zur EU und auch vielen wichtigen europäischen Partnern wieder normalisiert zu haben. Er kommt ja übrigens auch morgen nach Berlin, um Olaf Scholz zu treffen, und hat mit dem Windsor-Abkommen viele Streitigkeiten mit der Europäischen Union aus dem Weg geräumt. Was aber klar ist, er steht massiv unter dem Druck von dem Brexit-Flügel, dem harten Brexit-Flügel seiner Partei, und hat diesen Bereich der Migration gewählt, um da auch seine Stärke gegenüber der eigenen Partei zu demonstrieren. Wenn man aber seine Äußerung auch als Kandidat zusammennimmt, dann ist er eigentlich keiner, der absichtlich hier den Konflikt mit Europa sucht, sondern eher innenpolitisch instrumentalisiert, um da einen Teil der rechten Rechtsaußenwähler wieder zurückzugewinnen.
Nun gibt es natürlich viele neugierige Blicke von Deutschland aus auf diese britische Asylpolitik, zumal Sie sagen, es morgen Rishi Sunak in Berlin erwartet wird, an diesem Mittwoch. Könnte denn dieses britische Ruanda-Gesetz eine Blaupause zumindest sein für Deutschland und andere EU-Staaten? So eine Art Ruanda-Gesetz, wenn auch anders definiert, wird ja auch hier in Deutschland diskutiert.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass es etwas ist, was in vielen EU-Staaten mit sehr viel Interesse beobachtet wird. Denn diese Herausforderung, wie die illegale Migration kontrolliert und besser gestoppt werden kann, die gibt es ja in fast allen europäischen Staaten mittlerweile. Was aber, glaube ich, dann in Großbritannien sich herausstellen muss, ist, auf der einen Seite, ist es überhaupt mit dem Völkerrecht vereinbar? Ich habe schon die Europäische Menschenrechtskonvention erwähnt. Zweitens, ist es effektiv? Also führt es tatsächlich dazu, dass die illegale Migration abnimmt? Das zweifeln zumindest viele Expertinnen und Experten ab. Und wie ist das Kostenverhältnis? Denn bisher hat Großbritannien bereits ungefähr eine 500 Millionen Pfund für diese Politik ausgegeben, bevor auch nur eine einzige Person nach Ruanda geflogen ist. Und da steht noch völlig offen, ob sich diese Investition eigentlich lohnt. Aber Sie haben recht, da werden viele interessiert nach Großbritannien gucken, ob das Modell funktioniert.
Über den Asylpakt mit Ruanda aus großbritannischer, aus britischer Sicht, so habe ich gesprochen mit Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und damit um 23.34 Uhr zu allem Wichtigen dieses Tages in Kürze blicken wir zunächst nach Straßburg. Das Europäische Parlament macht den Weg frei für eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Paul Vorreiter.
Zwei Ziele soll der neue Stabilitäts- und Wachstumspakt erreichen: den Staaten notwendige Zukunftsinvestitionen ermöglichen, aber auch tragfähige öffentliche Haushalte sichern. Das soll die Kreditwürdigkeit der Länder und die Stabilität der Eurozone erhalten. Der Schuldenstand der Staaten soll auch in Zukunft bis zu 60% der Wirtschaftsleistung betragen dürfen und das Haushaltsdefizit 3% nicht überschreiten. Allerdings will die EU-Kommission individuelle Pläne mit den Staaten erarbeiten, wie sie ihre Finanzen in den Griff bekommen. Bislang erfüllen nur wenige Länder die Vorgaben. 13 haben im vergangenen Jahr die Zielschuldenquote überschritten, darunter Griechenland, Italien und Frankreich. Einige Mindestvorgaben sind dennoch vorgesehen. Unter anderem müssen die verschuldetsten Staaten ihre Schuldenquote jedes Jahr um einen Prozentpunkt senken. Darauf hatte vor allem Deutschland in den Verhandlungen gepocht, um die Haushaltsdisziplin zu sichern. Im EU-Parlament kritisieren Grüne und Linke die Regeln als zu streng, weil damit keine ausreichenden Ausgaben in den Klimaschutz möglich würden. Rechte Abgeordnete lehnen die Regeln als Eingriff in die nationale Souveränität ab. Staaten, die gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstoßen, müssen mit Defizitverfahren rechnen. Sie waren zuletzt im Zuge der Corona-Krise ausgesetzt worden. Der neue Pakt soll ab kommendem Jahr greifen.
Und eine weitere wichtige Entscheidung fiel heute in Straßburg im EU-Parlament. Sie betrifft das Recht auf Reparatur. Katrin Schmidt.
Waschmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger, aber auch Tablets und Smartphones reparieren zu lassen, dürfte attraktiver werden, weil sich, sofern das noch innerhalb der Gewährleistungsfrist geschieht, dieser Anspruch um ein Jahr verlängert. Auch für ältere Geräte soll das Gesetz einiges ändern, denn unabhängige Werkstätten werden gestärkt. Sie müssen Zugriff auf Ersatzteile bekommen, zu angemessenen Preisen und in ausreichender Menge. Und generell sind Hersteller in der EU von Haushaltsgeräten bis hin zu Alltagselektronik künftig verpflichtet, ihre Geräte so zu bauen, dass sie reparierbar sind. Also Hürden bei Software, Hardware oder auch in den Vertragsklauseln darf es demnach nicht mehr geben. Die EU-Kommission wird nun ein EU-weites Online-Portal aufsetzen, auf dem Verbraucher, Werkstätten, Geschäfte für reparierte Altgeräte oder auch Interessenten für den Kauf defekter Geräte suchen können. Und dadurch dürften auch die Preise für Reparaturen transparenter werden. Mit der Zustimmung heute hat das EU-Parlament das Recht auf Reparatur sozusagen auf die Zielgerade geschickt. Nach dem noch nötigen Haken der Mitgliedstaaten dürfte das Gesetz noch vor den Europawahlen Anfang Juni veröffentlicht werden. Die EU-Länder haben dann maximal 2 Jahre Zeit, die neuen Reparaturvorgaben umzusetzen.
Im Gerichtsverfahren zu seiner verbotenen SA-Parole hat sich der AfD-Politiker Björn Höcke heute geäußert. Niklas Ottersbach.
Es ist kurz nach 12:30, als Björn Höcke sich von der Anklagebank erhebt und seine Einlassung im Stehen vorträgt. Er sei Familienvater, rechtschaffener Bürger und er stehe hier im vollen Bewusstsein, nichts Falsches getan zu haben. Er habe von der SA-Losung nichts gewusst und sei tatsächlich unschuldig. Lediglich die Medien würden ihn verfolgen, jeden Halbsatz auf die Goldwaage legen. Wie in einem Literaturseminar nimmt Björn Höcke dann mehrere Geschichtsbücher zur Hand, zeigt sie dem Prozesspublikum mit der Betonung, dort stehe nichts über die Alles-für-Deutschland-Losung. Außerdem habe er sich im Geschichtsstudium vor allem auf das 19. Jahrhundert konzentriert. Nach 40 Minuten Rede gibt sich Björn Höcke bei vielen Fragen der Staatsanwaltschaft unwissend. Ob er den sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kai-Uwe Ziegler kenne, der ebenfalls den SA-Spruch »Alles für Deutschland« öffentlich benutzte und gegen den ebenfalls strafrechtlich ermittelt wurde, nein, den kenne er nicht, sagt Björn Höcke. Genauso wenig will Höcke nichts gewusst haben von den sogenannten SA-Ehrendolchen mit der Gravur »Alles für Deutschland«, die zu NS-Zeiten 100.000-fach im Umlauf waren. Unklar bleibt nach wie vor, ob Höckes Wiederholung der SA-Parole in Gera 2023 im Kanon mit dem Publikum vor der großen Strafkammer in Halle mitverhandelt wird. Die Verfahren sind formal getrennt. Die Staatsanwaltschaft Halle will sie wieder verknüpfen und das Video aus Gera zur Beweisaufnahme hinzufügen. Das Urteil im Höcke-Prozess wird Mitte Mai erwartet.
4 Wochen nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in der US-Hafenstadt Baltimore mit mehreren Toten und Verletzten verklagt die Stadt nun den Schiffseigner. Das Frachtschiff hatte einen Brückenpfeiler gerammt. Claudia Sarre.
Die Eigner und Manager des Containerschiffs Dali sollen für den Brückeneinsturz haften. Die Anwälte der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland werfen dem Schiffseigner, der in Singapur ansässigen Grace Ocean, vor, die Dali sei nicht seetüchtig gewesen. Der Einsturz der Brücke sei auf, Zitat, Nachlässigkeit der Schiffsbesatzung zurückzuführen. In der Klage heißt es außerdem, es sei versäumt worden, die Schiffsbesatzung ordnungsgemäß zu schulen, das Schiff entsprechend auszurüsten und regelmäßige Wartungen durchzuführen. Vor knapp 4 Wochen war auf dem Container-Frachtschiff Dali beim Verlassen des Hafens von Baltimore der Strom ausgefallen. Das Schiff wurde manövrierunfähig und rammte einen Stützpfeiler der Key Bridge. Daraufhin stürzte die Autobahnbrücke ein. 6 Bauarbeiter, die sich zu dem Zeitpunkt auf der Brücke befanden, starben. Der Containerhafen von Baltimore ist seitdem teilweise lahmgelegt. Auch die US-Bundespolizei FBI hat in der Zwischenzeit strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.
Und damit ein Blick aufs Börsenparkett, den Tag über beobachtet von Sebastian Schreiber.
Die Berichtssaison nimmt an Fahrt auf. Heißt, die börsennotierten Konzerne öffnen ihre Bücher und legen aktuelle Geschäftszahlen vor. Heute im Fokus der Software-Riese SAP. Es ist der schwergewichtigste Konzern im DAX. SAP hat im ersten Quartal zwar einen Verlust ausgewiesen, aber das liegt nicht daran, dass die Umsätze eingebrochen sind. Im Gegenteil, SAP gibt Geld dafür aus, den Konzern umzubauen, fit zu machen für die Zukunft, etwa für die Themen künstliche Intelligenz und vor allem für das Geschäft mit sogenannten Cloud-Anwendungen. Die Quartalsbilanz von SAP hat die Anleger überzeugt. Die Aktie gewann heute mehr als 5% an Wert. Überzeugend waren auch die Zahlen des Versicherers Munich Re. Der Konzern profitierte von ertragreichen Finanzgeschäften und davon, dass es zum Jahresstart vergleichsweise wenige Großschäden gegeben hat. In den ersten 3 Monaten des Jahres weist Munich Re schon einen Gewinn von mehr als 2 Milliarden Euro aus. Die Aktie legte heute um knapp 4% zu. Die vielversprechenden Berichte der großen DAX-Konzerne beflügelten heute auch den gesamten Index. Für die deutsche Leitbörse ging es rauf auf 18.137 Punkte, ein Plus von 1,5%. Nach Börsenschluss in Frankfurt legte dann auch die deutsche Börse selbst Zahlen vor. Der Börsenbetreiber hat seine Jahresziele bestätigt. Im ersten Quartal hat der Konzern seine Nettoerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmal deutlich steigern können. Damit knüpft die deutsche Börse an die guten Zahlen des vergangenen Jahres an, in dem der Konzern aus Eschborn bei Frankfurt einen Rekordgewinn erzielt hatte.
Informationen aus Frankfurt am Main von Sebastian Schreiber und damit zu einem ganz anderen Thema. Zukunftsangst ist ausgerechnet in der jungen Generation besonders verbreitet. Das zeigt die Trendstudie Jugend in Deutschland. Vor allem wirtschaftliche und politische Sorgen treiben die 14- bis 29-Jährigen um, verbunden mit einem deutlichen Rechtsruck in dieser Generation. Ein Grund dafür: fehlende Bildung und fehlende Medienkompetenz. Helena Dähler berichtet.
Die Studie untersucht die Lebenssituation der jungen Generation von der Schule bis zum Einstieg in die Arbeitswelt. Dafür wurden mehr als 2000 Personen befragt. Das Ergebnis zeigt unter anderem, dass die psychischen Belastungen steigen. 51% leiden unter Stress, 36% an Erschöpfung und 17% beschreiben ein Gefühl der Hilflosigkeit. Studienbegleiter Kilian Hampel sagt, auch nach dem Ende der Corona-Pandemie sind diese Zahlen gestiegen.
Es sind ganz konkrete Belastungen, die sehr, sehr stark sind im Alltag, in der Zukunftsplanung. Wir sehen nicht, dass diese wieder abflauen, sondern sogar eher stärker werden. Des Weiteren geben bei uns über 11% der Befragten an, dass sie sich aktuell aufgrund dieser psychischen Belastungen in Behandlung befinden.
Im Zusammenhang mit psychischen Belastungen wurden die Jugendlichen auch zu ihrer Smartphone-Nutzung befragt.
Und hier sehen wir tatsächlich, mehr Bildschirmzeit führt zu mehr Krankheitstragen und ist auch verbunden mit mehr psychischen Belastungen. Allerdings, da muss man vorsichtig sein, ist das nicht unbedingt kausal, denn es geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich schon krank bin, bin ich auch mehr am Handy, weil ich weniger rausgehen kann. Dennoch, unsere Ergebnisse deuten darauf, dass das einen ganz wichtigen Einfluss hat.
Die Mehrheit der Befragten rechnet damit, dass sich die ökonomische Situation in Deutschland verschlechtern wird. Die Inflation, der teure Wohnraum und eine drohende Altersarmut machen dabei die größten Sorgen. Es gibt aber auch gute Aussichten. Junge Absolventinnen und Berufstätige rechnen sich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus, wünschen sich aber attraktivere Arbeitsbedingungen, sagt Studienleiter Simon Schnetzer.
Junge Menschen arbeiten gern. 70% sagen, sie machen ihre Arbeit gern. 68% wollen genauso viel weiterarbeiten oder sogar noch mehr. Allerdings zu anderen Bedingungen. Einer der wichtigsten Benefits, den junge Menschen sich erwarten von ihren Arbeitgebern, sind bezahlte Überstunden. Das zeigt nochmal, wir sind bereit zu leisten, aber nicht zu denselben Konditionen, wie ihr das getan habt.
Ebenfalls befragt wurden junge Menschen zum Thema Politik. Das Potenzial für rechtspopulistische Einstellungen in der jungen Generation hat sich deutlich verstärkt, wie ein Vergleich mit früheren Studien zeigt. Studienbegleiter Klaus Hurrellmann sagt, man könne von einem deutlichen Rechtsruck in der jungen Bevölkerung sprechen. Viele Jugendliche hätten Sorge vor einer steigenden Anzahl von Geflüchteten und seien unzufrieden mit der Ampelregierung. Fast alle befragten Jugendlichen informieren sich in den sozialen Medien über das aktuelle politische Geschehen. Luisa Charlotte Basner, 17 Jahre alt und Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, dazu:
Es ist deswegen ganz immens wichtig, dass in den Schulen viel mehr der Fokus auf Medienkompetenzen gelegt wird und diese auch schon frühzeitig, ja, in den Schulen thematisiert wird.
Die Studienergebnisse zeigen ebenfalls, junge Menschen kritisieren ein eklatantes Digitalisierungsdefizit im gesamten Bildungsbereich.
Helena Dähler berichtete. Der zweite Senat am Bundesverfassungsgericht befasst sich seit heute mit der sogenannten Wahlrechtsreform, die die Ampel verabschiedet hat. Erklärtes Ziel dieser Reform ist, den Bundestag deutlich zu verkleinern, beziehungsweise die Sitze, die Zahl der Mandate. Das soll erreicht werden, indem Überhang und die sich daraus stets ergebenden Ausgleichsmandate abgeschafft werden. Eine bisher geltende Regelung, von der vor allem die CSU und auch die Linke profitiert hatten. Gegen die neue Wahlrechtsreform sind Sie nun nach Karlsruhe gezogen. Und wie der erste Verhandlungstag dort lief, schildert Gudula Geuter.
Am Nachmittag ging es ums Grundsätzliche in Karlsruhe. Wie wirkt das Wahlrecht überhaupt auf das Verhalten von Wählerinnen und Wählern? Wie wichtig ist die Möglichkeit, Wahlkreiskandidaten direkt zu wählen? Darauf kommt es an, weil sich daran entscheiden könnte, ob das neue Wahlrecht als fair und sinnvoll angesehen wird. Anhand von 7 Verfahren verhandelt der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts über dieses neue Recht. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, kritisiert es scharf.
Dieses Wahlrecht entwertet die Erststimme und greift unzulässig in den Wettbewerb der Parteien ein.
Tatsächlich hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP das Wahlsystem verändert. Demnach soll es in Zukunft noch mehr als bisher auf die Stimme für die Partei ankommen, die Zweit- oder Hauptstimme. Nur nach ihr soll sich entscheiden, wie viele der dann 630 Kandidaten für eine Partei in den Bundestag einziehen. Die Erst- oder Wahlkreisstimme soll nur noch der Zuteilung dienen, damit Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen. Das kann auch dazu führen, dass für Erstplatzierte im Wahlkreis kein Sitz mehr da ist und der Bewerber einer anderen Partei in den Bundestag einzieht.
Offensichtlich rechtswidrig, verfassungswidrig, rechtsmissbräuchlich von der Koalition.
Nennt das Friedrich Merz als Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Mehrere Sachverständige zitierten für die Richter Studien, wonach der Wahlkreissieger für Wähler offenbar nicht wichtig ist. Es gebe kaum einen Unterschied zwischen dem Erfolg von Partei und Bewerber, betonte der Wahlexperte Frank Decker. Wer der Abgeordneten aus dem Wahlkreis direkt gewählt ist, wisse fast keiner. Und, so ergänzte der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, im Schnitt hat eine deutliche Mehrheit der Wähler den jeweiligen Wahlkreiskandidaten nicht gewählt, der sich nur auf eine relative Mehrheit stützen kann. Konstantin Kuhle, FDP, hatte dazu am Morgen gesagt:
Zu behaupten, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch gäbe, bei 25%, bei 35% der Erststimmen automatisch im Deutschen Bundestag zu landen, ist absurd.
Till Steffen von den Grünen hatte auf das Ziel der Verkleinerung des Bundestags verwiesen und betont:
Wir haben ein Wahlrecht geschaffen, das einfach und fair ist.
Das allerdings bestreiten die Kläger, neben der Union unter anderem auch die Linkspartei und viele Bürger. Sie kritisieren auch, dass die Grundmandatsklausel fallen soll. Das heißt, egal wie viele direkt Mandate eine Partei bekäme, wenn sie bundesweit unter 5% liegt, käme sie nicht in den Bundestag. Die Koalition verfolge hier ein politisches Ziel, lautet der Vorwurf von linken Parteichef Martin Schirdewan.
Nämlich sich unliebsamer politischer Konkurrenz auf dem Wege der Wahl sozusagen zu entledigen.
Die Grundmandatsklausel sei ein Fremdkörper im Wahlrecht, sagt dagegen Konstantin Kuhle. Allerdings bekommt nach dem neuen Recht auch die 5%-Klausel immer mehr Gewicht. Ein Problem, sagt der Sachverständige Frank Decker, in Zeiten, in denen die Präferenzen immer mehr zersplittern. Und, fügt sein Kollege Hans Vorländer hinzu, in denen die Akzeptanz für die repräsentative Demokratie sinkt. Über solche Fragen verhandeln die Richter morgen weiter. Ihr Urteil wird in einigen Monaten fallen und damit darüber bestimmen, nach welchem Recht der nächste Bundestag gewählt wird.
Aus Karlsruhe Informationen von Gudula Geuter. Und damit blicken wir noch einmal nach Russland zum Ende der Sendung. Seit Wochen kämpfen Menschen dort in einigen Teilen des Landes gegen eine verheerende Frühjahrsflut. Nach Zählung der Behörden gab es am Donnerstag fast 18.000 Häuser, die unter Wasser gestanden haben. In der Hochwasserregion im Süden Russlands droht jetzt eine neue Katastrophe, denn die Fluten haben stillgelegte Uranminen überschwemmt. Frank Eichmann berichtet aus Russland.
In der dramatischen Frühjahrsflut droht südöstlich des Ural eine weitere, eine unsichtbare Gefahr. Im Gebiet Kurgan, etwa 1700 Kilometer östlich von Moskau. Atomphysiker Andrei Oscharowski vom Programm für die Sicherheit der Atomabfälle schaut besorgt auf frei zugängliche Flutaufnahmen aus der Region. Ich habe mit Einheimischen gesprochen, die sagen, dass das Wasser dort ungefähr 1,5 Meter hoch steht und Satellitenbilder bestätigen das. Nicht das Dorf hier, das liegt auf einem Hügel, aber das umliegende Tiefland, wo sich die Brunnen befinden. Brunnen eines Testbergbaus, der zu Sowjetzeiten irgendwann Mitte der 80er Jahre angelegt wurde. Bohrungen für den unterirdischen Uranabbau. Hunderte dieser Bohrungen gibt es im Gebiet Kurgan. Viele wurden versiegelt, viele aber rotten und rosten vor sich hin und sind nun teilweise überflutet. Die besondere Gefahr liegt in einer Abbaumethode des Uran, die man vielleicht äußerst wohlwollend als extrem kurzsichtig bezeichnen könnte. Anstatt das Uranerz aus einer Tiefe von 400 Metern zu fördern und dann das Uran chemisch zu extrahieren, wurde dieser zweite Teil in den Untergrund verlagert. Das ist billiger, aber auch viel gefährlicher für die Umwelt. Unterirdische Bohrungsauslaugung heißt das. Da wird verdünnte Schwefelsäure ins Erz gepumpt. Die Säure löst dort alles auf und wandelt Uran in eine lösliche Form. Die Idee ist zwar nicht, einen unterirdischen See aus Uranlösung zu produzieren, sondern diese Uranlösung dann hochzupumpen und das Uran herauszufiltern. Reste des giftigen, strahlenden Schlamms blieben unter Tage. Im besten Fall. Experte Andrei Oscharowski. Vor ein paar Jahren habe ich diese alten Bohrlöcher untersucht, die laut Berichten stillgelegt wurden. Auch an einem absolut trockenen Tag sickerte Wasser heraus. Und eben nicht bloß Wasser, denn es kam ja aus einem einstigen Testbergbau, in dem Uran mit Säure gelöst wurde. Und mit meinen Messgeräten fand ich Stellen mit Verseuchungen rund um jedes Bohrloch, das ich dort finden konnte. Der jetzt über die Ufer getretene Fluss Tobol, der auch Bohrlöcher überflutete, ist Trinkwasserquelle auch für die 100 Kilometer entfernte Großstadt Kurgan mit ihren gut 300.000 Einwohnern. Und die Uransalze sind nicht nur hochgiftig, sondern auch radioaktiv, warnt Andrei Oscharowski von der NGO Sozialökologische Union. Jetzt sind diese Tieflandfelder, in denen in den 80er Jahren Uran abgebaut wurde, überflutet. Unweigerlich gelangt Uran in den Fluss. Der verdünnt das natürlich erheblich, aber dennoch gelangt Uran ins Trinkwasser. Es gibt die sogenannte Kollektivdosis. Wenn eine große Anzahl von Menschen quasi kleine Mengen radioaktiver Belastung ausgesetzt wird. Einige von ihnen, die Uran mit dem Trinkwasser aufnehmen, sind dann innerer Strahlung ausgesetzt, die ja viel gefährlicher ist als äußerliche Strahlung. Niemand sagt, dass jeder, der Wasser mit einer niedrigen Urankonzentration trinkt, krank wird und stirbt. Aber wenn 10.000 Menschen dieses Wasser trinken, dann können mehrere Dutzend von ihnen gesundheitliche Probleme bekommen. Umweltschützer warnten in der Vergangenheit immer wieder vor dem Uranabbau und seinen Folgen. Die russische Atomenergieagentur Rosatom wies das bereits zurück als Radiophobie, also Strahlenfeindlichkeit gepaart mit Unwissen.
Aus Russland ein Bericht von Frank Eichmann. Hier im Deutschlandfunk jetzt der Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau hat zusammengestellt Andreas Diehl. Präsentiert wird sie von Ralf Spengler.
In den Kommentaren der Zeitungen geht es unter anderem um die Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter des AfD-Politikers Krah. Die Badische Zeitung aus Freiburg schreibt dazu: Der Vorwurf gegen Jiang Ge ist gravierend und sein Chef Krah ist kein Hinterbänkler der in weiten Teilen rechtsextremen Partei. Krah ist deren Spitzenkandidat für die Europawahl. Sollte einer seiner Mitarbeiter über Jahre hinweg Informationen systematisch nach China verraten und hier lebende chinesische Oppositionelle ausgespäht haben, steht auch Krah selbst unter Verdacht. Die Passauer Neue Presse erläutert: Maximilian Kra reiste wiederholt nach China, stellte die Internierungslager für Uiguren in Frage und sieht Taiwan als einen Teil der Volksrepublik an. So einen Freund haben sie in Peking gerne. Bereits mehrere internationale Recherchen haben gezeigt, wie das Europaparlament als Einfallstor für ausländische Einflussnahme genutzt wird. Immer wieder traten dabei Rechtspopulisten in den Fokus. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint: Der Bundesvorstand der AfD muss sich die Frage gefallen lassen, ob man eigentlich selbst genau weiß, wen man da als Spitzenmann nach Brüssel schicken will. Einen lupenreinen Patrioten oder einen Landesverräter? Der erste Abwehrreflex der AfD, darin vor allem Kampagnen gegen ihre Leute sehen zu wollen, geht diesmal nicht auf, wie die Partei wohl inzwischen selbst erkannt hat. Die Frankenpost aus Hof bemerkt: Kra, der offen Kontakte zu einem pro-russischen Aktivisten pflegt und schon vom FBI befragt wurde, weil es ihn verdächtigte, Zahlungen von diesem Aktivisten erhalten zu haben, zieht der Vorfall erneut in einen Strudel aus Geheimnisverrat und kriminellen Machenschaften. Beide, Kra und sein Mitarbeiter, haben nichts im EU-Parlament, nichts in der Politik zu suchen. Die Abschiebepläne der britischen Regierung nach Ruanda sind Thema in der Volksstimme aus Magdeburg. Nachdem das Parlament komplett grünes Licht gegeben hat, kann Premierminister Rishi Sunak die ersten Flugzeuge ordern. Die konservative Regierung in London will offiziell das Geschäft mit dem Menschenschmuggel und generell die Fluchtroute über den Ärmelkanal austrocknen. Daran glauben aber selbst die größten Anhänger des Ruanda-Deals wohl nicht. Es ist ein rechtlich zweifelhaftes und teures, aber glasklares Signal an alle, die nach Großbritannien drängen: Bleibt da, wo ihr seid. Das Straubinger Tagblatt urteilt: Die Abschiebungsaktion ist zwar plakativ, aber auch unglaublich teuer, international blamabel und womöglich sogar völlig sinnlos. Denn es könnte etwa sein, dass die Briten die Flüchtlinge aus rechtlichen Gründen wieder zurücknehmen müssen. Und auch ob der vielbeschworene Abschreckungseffekt eintritt, ist mehr als ungewiss.
Das war die Presseschau, der Blick in die Zeitungen von morgen. Nach uns jetzt hier die Nachrichten, zuvor die National- und die Europahymne und nach den Nachrichten die Sendung Fazit mit Marietta Schwarz am Mikrofon. Ihnen eine geruhsame Nacht wünscht Barbara Schmidt-Matern.